Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 187. Heute mit der Review zu WWE Extreme Rules 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist wie angekündigt der gute Kai. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, Kai, du hast dir die Nacht um die Ohren geschlagen und hast dir Extreme Rules angeschaut. Mit einem Kumpel zusammen, oder?
Genau. Und wir haben da ja schon so ein bisschen drüber geschrieben oder auch man, das ist ja immer die Sache, wenn man dann irgendwie fertig ist und dann aufgewacht ist am nächsten Morgen. Ich finde, man checkt erstmal so ab, okay, was sagen die Freunde? Also so zum Beispiel dann schreiben wir so in die Gruppe oder sowas. Klar, haben es natürlich nicht alle gesehen. Ich meine, ich habe es jetzt live geguckt. Du hast es direkt heute Morgen geschaut. Da waren wir schon sehr früh, aber dann checkst du ja auch mal so ein bisschen Internetreaktion. Mhm. Dann bist du so, ja, wie ist denn so die Stimmung? Und irgendwie sehr gemischt, fand ich. Erstmal, und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich jetzt mit einem Kollegen zusammen geguckt habe, habe ich das Pay-Per-View auf jeden Fall spaßiger wahrgenommen, als jetzt vielleicht du, der sagt, oh, ich stehe jetzt irgendwie um 7 Uhr morgens auf und gucke mir jetzt alleine Extreme Rules an.
Ja, meine Freundin muss ja immer relativ früh raus und heute auch, da klingelte dann um 17:45 der Wecker, das heißt, sie ist dann zur Arbeit gefahren und ich habe mich dann vor den Fernseher gesetzt und Extreme Rules eingeschaltet. Ja, so ist das dann halt. Und klar, natürlich, weil dann so Gruppendynamik dabei ist, ist es immer ein bisschen unterhaltsamer.
Und Alkohol ist, glaube ich, ein großer Faktor gewesen bei diesem Pay-Per-View. Der hat auch vieles erträglicher gemacht.
Ja, und selbst wenn ich freier Redakteur bin, so Alkohol um 7 Uhr morgens ist dann doch schon ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ist kritisch.
Ich habe mich da schon zurückgehalten. bevor wir hier mit der Review loslegen, was sagst du eigentlich dazu, dass Hulk Hogan wieder in die Hall of Fame aufgenommen worden ist?
Ich weiß gar nicht, wie das war. Also hier, das hatte ich gelesen, genau, das hat der Kevin geschrieben, der Freund von Tobi, hat er irgendwie geschrieben, so Ratings größer Rassismus oder so. das fand ich dann schon sehr witzig, aber ja, also das ist immer ganz komisch, wie die WWE so Sachen verpackt, weißt du? Also von jetzt auf gleich erst wird dann gesagt, ja, Hulk Hogan, voll cool. Und dann ist halt dieser Rassismuskram, das wird dann totgeschwiegen, bis zum geht nicht mehr so, nee, Hulk Hogan, pff, du sagst mir gerade ehrlich gesagt gar nichts. Weiß ich nicht, wer das ist. Habe ich nie gehört. Und jetzt auf einmal kommt es wieder von heute auf morgen, ey, Hulk Hogan, ja, großer Star, guck mal, der ist Backstage, voll cool. Und da schwingt schon immer eine sehr, sehr große Doppelmoral mit, finde ich.
Ja, das ist es halt wirklich, ne? Also er hat ja wohl dann auch on tape quasi noch hier seine Schande eingestanden, mehr oder weniger, hat sich nochmal entschuldigt. Ich glaube, das wird auch nochmal in einem V24-Beitrag dann zu ihm laufen in irgendeiner Form, habe ich jetzt heute gelesen. Ich bin mal gespannt. Ich habe von vornherein gesagt, dass man ihn irgendwann wieder zurückholen würde, weil Hulk Hogan nun mal ein großer Name ist.
Es ist halt Hulk Hogan, ne?
Eben.
Kannst du sagen, was du willst.
Und so blöd das jetzt klingt, ja, das war schlimm, was er damals gemacht hat, aber das ist eben noch etwas, wo gerade auch ein Unternehmen wie WWE dann auch nach einer gewissen Zeit einfach drüber hinwegblicken kann. Naja, ne? Ich finde es, wie du schon gesagt hast, ne? So einen faden Beigeschmack hat es eben trotzdem.
Genau, aber die Sache ist eben wirklich, also er kann jetzt ja nicht mehr machen, als sich entschuldigen. Und wenn er sich wirklich aufrichtig entschuldigt, so dann kannst du einfach sagen, so nee, ich finde ihn trotzdem scheiße. Oder sagen, okay, also weil du hast nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn es ihm leid tut, okay, so be it, fertig und dann weiter geht's.
Ja. So sieht's aus. Ja, apropos, weiter geht's. Lass uns gerade mal hier das Housekeeping machen natürlich. Ihr wisst, wie ihr uns da draußen erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Da hört ihr uns ja hier vielleicht auch. Ansonsten gibt's uns inzwischen bei Spotify. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes und bei Facebook. Und unterstützt uns auch gerne reichlich und fleißig bei Steady und Patreon. Da gibt's dann auch exklusive Formate. Wir nehmen jetzt übernächste Woche, nehmen wir jetzt auch endlich die Helden aus der zweiten Reihe aus mit dem Shaggy. Die zwei Folgen, die gehen dann jetzt bald an den Start. Ansonsten haben wir das Match of the Week natürlich, was wir dann hier eben besprechen, Kai, Chris und ich. Und natürlich dann auch unser Interviewformat Call-Up. Da geht es auch demnächst in die nächste Runde, dann mit Avalanche von WXW. Das sollte auch vielleicht ein bisschen Ende dieser Woche soll es dann irgendwie an den Start gehen. Aber auch da gibt es dann auf jeden Fall genug Zusatzcontent, 60 Podcasts, unterstützt uns da gerne. Und helft uns, dass Headlock noch ein bisschen größer wird. So, dann lass uns vielleicht mal hier einsteigen in den Extreme Rules Review Podcast. Und wie immer, vorne ist natürlich das Kickoff-Show-Match, beziehungsweise zwei hatten wir hier gleich. Die Card wurde eröffnet mit Andrade Cien Almas gegen Sin Cara, also quasi ein Rückmatch von deren Kampf bei SmackDown. Ja, die beiden haben ja so eine latente Rivalität laufen, die ja auf diese Verletzung von Sin Cara da zurückgeführt worden ist, bla bla bla. Ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen und das ist eigentlich ein Kampf gewesen, den hätte ich mir auch als Opening Contest des Pay-Per-Views vorstellen können, oder?
Boah, ich fand, der war schon gut da, wo er war. Also, ich meine, wir wissen ja, dass ein Almas wresteln kann und ein Sin Cara kann auch wresteln, aber sind wir mal ehrlich, auch ein 7-Minuten-Match und was wäre natürlich ein Sin Cara-Match wieder ohne zwei Botches oder sowas, dann wenn man Hurricane Runner nicht triffst und daneben springst. Also, ist so, klar, natürlich ist geschenkt. Aber die Fehde hat mich jetzt auch null abgeholt. Ich meine, das war okay. Ich fand diesen einen Spot auch sehr krass, wo dann ein Sin Cara ein Almas vom Top Rope schubbt und er wirklich beherzt mit dem Rücken auf den Apron springt. Das sah schon wirklich böse aus. Aber jetzt auch wirklich nichts, wo ich sage, boah, krass, irgendwie groß. Und hat mich doch gewundert, dass ein Almas nicht clean gewinnt, sondern dass nochmal irgendwie eine Selina Vega, was sich auch zu einem Almas passt, eingreifen muss. Aber ich finde trotzdem, dass man auch ein Almas, ein Sin Cara besiegen lassen kann, ohne irgendwie nochmal Selina Vega eingreifen zu lassen.
Ja, das stimmt. Ich fand ehrlich gesagt auch deren Smackdown-Aufeinandertreffen ein bisschen runder. Also, ich hatte dann schon hier und da ein bisschen geholpert. Ich fand es trotzdem ein unterhaltsames Match. Das war jetzt nicht so schlecht, auf jeden Fall. Das kann man sich anschauen. Aber ist jetzt auch wahrscheinlich nichts, an das man sich längere Zeit irgendwie erinnern wird. Und du hast es schon richtig gesagt, das Eingreifen von Selina Vega, gerade auch gegen so einen vermeintlich kleineren Gegner wie ein Sin Cara, ob das notwendig gewesen wäre.
Aber es zeigt nochmal irgendwie diesen Almas-Charakter, ne?
Genau. Dafür ist es ja auch notwendig. Und die beiden sind ein tolles Duett, wie es da so auftritt. Und ich finde, die beiden machen Spaß. Und ich hoffe auch, dass die da auch wirklich jetzt dann langsam so ein bisschen in der Card hochkrabbeln. Also gerade auch, wir kommen ja gleich noch dazu, müssen wir mal schauen, wo denn Jeff Hardy abbleibt, ne? Ob der jetzt auch wirklich vielleicht eine kleine Verletzungsauszeit nimmt. Werden wir sehen. Vielleicht kann der Herr Almas dann irgendwie da so ins US-Title-Geschehen mit eingreifen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Zweiter Kampf des Abends war auch so ein Match, das man sich eigentlich gerade unter dem Motto Extreme Rules so in der Main-Show hätte vorstellen können. Also Sanity gegen The New Day in einem Tables-Match. Was mich erstmal geärgert hat, war, dass es eben kein Elimination-Style-Tables-Match gewesen ist, sondern quasi One Table to a Finish. Sprich, wer einen Gegner des anderen Teams irgendwie durch den Tisch befördert, dann ist der Kampf vorbei. Das war ein schönes, chaotisches Match. Sanity haben zum Glück den Sieg bekommen, das brauchten sie. Ich konnte damit leben, das war lustige Unterhaltung, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn es Elimination-Style gewesen wäre.
Elimination ist einfach am geilsten, also wirklich, ich liebe Elimination-Table-Matches. Hat mich auch ein bisschen gestört, dass es das nicht gab, aber ich war schon mal froh. Ich meine, es ist trotzdem, also wir kennen die Logik, was solche Matches angeht, und ich war schon mal froh, dass man nicht eintaggen musste. Also das hat mich dann schon mal gefreut und das hat ja auch so ein bisschen zu Sanity gepasst, dieses Durcheinander, dieses Chaos. Und ich muss auch sagen, ich hätte wirklich gedacht, dass New Day gewinnt. So nach dem Motto, ach, es ist New Day, Sanity, ey, NXT Call-Up, kennt ihr noch Houses of Pain? Also deswegen, ich freue mich, dass Sanity gewonnen hat. Ich fand das schön, hat jetzt irgendwie auch New Day nicht wehgetan, dass sie das verlieren. Killian Dane konnte mal wieder zeigen, dass er einfach eine Maschine ist. Also war rund und für 8 Minuten Opener, also hier 8 Minuten Kickoff-Show-Match, wirklich spaßig. Da hatten wir schon viele, viele, viele uninteressantere Kickoff-Show-Matches.
Ja, unterschreibe ich so. Und das war eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet habe. Das war schönes Chaos. Ich finde, beide Teams sahen irgendwie gut aus. Man hat gemerkt, dass New Day zu kämpfen damit hat, Killian Dane irgendwie in Schach zu halten. Dann auch einen Eric Young und einen Alexander Wolf hatten ihre Aktionen, genauso auch wie New Day, gerade auch diese sehr krasse Tower of Doom-Verschnitt da mit dem Double Stomp von Kofi.
Ja, genau.
Sehr, sehr cooler Spot irgendwie, auch wenn ich echt Angst gehabt habe, dass Kofi sich da alle Bänder in die Knöcheln oder Knien reißt, als er aufgekommen ist. Aber naja, der kann das halt. Nö, unterhaltsames Ding, hat Spaß gemacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass vielleicht die Fehde auch noch ein bisschen weitergeht, weil ich glaube, die beiden Teams können noch mehr, als sie hier in den 7:41, 8 Minuten gezeigt haben.
Das ist aber auch doch dafür prädestiniert, oder? Also dann hast du doch auch wirklich mal ein vernünftiges 3-gegen-3 Gespann, was fäden kann. Und total, nicht immer nur New Day gegen ein anderes Zweierteam. Also, ja, ich meine, bitte nutzt diese Chance und dann macht doch noch mehr solche Matches, weil wir wissen alle, New Day kann in allen möglichen Stipulations abreißen und gerade für Sanity so als Aufbau ist das eigentlich perfekt. Also, ich würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Dann lass uns mal hier in den Haupt-Pay-Per-View reinspringen, nachdem die Kickoff-Show dann erledigt war. Es gab ja dann auch noch eine Ankündigung, fällt mir gerade so ein, bevor wir es vergessen, ne, von Kurt Angle bezüglich des Universal-Titles, dass jetzt Brock Lesnar ein Ultimatum gestellt wird, also dass er jetzt quasi, ja, er muss sich jetzt einen Termin aussuchen, um es mal so zu sagen, ansonsten wird er womöglich den Titel abgenommen bekommen von Kurt Angle. Ich weiß nicht, ich find's inzwischen echt ein bisschen anstrengend, diese Personalie Brock Lesnar. Also ich find's auch nicht unterhaltsam, sondern ich denke mir langsam so, jetzt bringt das Ding eben zu Ende. Also wie war deine Reaktion auf diese Ankündigung?
Ich fand's krass, was es für einen Pop gab, als er dann gesagt hat, als dann Kurt Angle gesagt hat, ja, wenn er es nicht macht, dann strippen wir den von, also dann wird der Titel vakantiert und die Halle rastet einfach so komplett aus. Das fand ich echt witzig. Und ja, also, weiß ich nicht. Dieses Brock Lesnar-Ding geht mir einfach auf den Sack. Ich hätte gerne, dass es vorbei wäre. Und eigentlich müsste es ja dann morgen, also weil Brock Lesnar wird ja da sein, weil er sonst seinen Titel verlieren wird. Und eigentlich müsste es dann ja morgen Cash-In geben, oder?
Schauen wir mal, ne? Also wir nehmen hier am Montag auf, ne? Also theoretisch dann heute Nacht irgendwann. Gucken wir mal, was da passiert, ne? Ich hätte nichts dagegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder irgendwie eine andere Geschichte, da kommt nur der Anwalt von Brock Lesnar raus oder sonst irgendwas. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ein Cash-In würde ja auch aktuell gut passen. Ich fand auch, dass Braun mit dem kleinen Koffer ein bisschen albern aussah. Aber naja, machst du nix. Lass uns mal hier zum eigentlichen Pay-Per-View kommen. Die Card wurde eröffnet mit dem Match um die Raw Tag Team Championships zwischen den Champions, den Deleter of Worlds, Matt Hardy und Bray Wyatt auf der einen Seite und den Herausforderern Curtis Axel und Bo Dallas auf der anderen Seite, dem B-Team. Und ich hab's schon im Vorschau-Podcast vorhergesagt. Ich hab mir gedacht, dass hier das B-Team gewinnt. Der Kampf an sich war okay. Also da war jetzt nichts dabei, was mich wunder wie begeistert hätte. Ich fand, das war ein solide durchgeführtes Tag-Team-Match. Das kann aber genauso gut dreimal in der Woche bei einer Hausshow und einmal noch im TV laufen.
Ich habe halt gelesen, dass ein Bray Wyatt keine Bumps genommen hat wegen diesem Autounfall.
Das kann sein, ja.
Ja, und das Witzige war, ich habe dann nämlich noch getippt, auch mit meiner Freundin, wir tippen dann immer. Und dann machen wir immer, der Verlierer muss dann das Essen bezahlen, weil wir holen irgendwie bestimmt immer Pizza, wenn wir das dann gucken. Und dann sagen wir mal, okay, der Verlierer, der halt das wenigste richtig hat, dann muss er dem das Essen bezahlen. Dann habe ich gesagt so, okay, ich tippe halt auf die Lisa of Worlds, easy. Und dann hat sie auf B-Team getippt und ich so, yes, schon mal safer Punkt für mich. Und da lag ich dann falsch. Und ich muss sagen, ja, das Match super unspektakulär. Und auch ein B-Team, ich meine, ich war ja dabei, als das B-Team geboren wurde in London. Das war ganz witzig. Und die hatten ja schon irgendwie einen Hype. Der ist jetzt natürlich schon irgendwie verflacht. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, oh, cool oder sowas. Aber ich finde es trotzdem witzig, dass da noch was draus geworden ist. Ich meine, als dann irgendwie Miss gedraftet wurde zu SmackDown, da haben wir doch alle gesagt, okay, Miss Tourage oder sowas ist jetzt vorbei. So irgendwie wieder komplett belanglos. Und jetzt sind die hier Raw Tag Team Champions geworden, sind undefeated. Also ich finde das schon ganz witzig. Also ich habe damit meinen Spaß. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch so einen kleinen Ausraster vor Freude, als sie gewonnen haben, weil ich es einfach unterhaltsam finde. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, so, oh Gott, das ist einfach das Schlimmste auf der Welt.
Dieser Hype, den du gerade angesprochen hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich finde, dass die beiden ja eigentlich, abgesehen vom Titelwechsel dann, also als der Pin durchgegangen ist, dass die beiden eigentlich keine großen Crowd-Reactions bekommen haben. Und was mir auch gefehlt hat, war, ich finde, dass die Musik der beiden so unfassbar generisch ist. Das mag vielleicht Absicht sein, aber das klingt für mich auch wie so eine Musik, die irgendwie so zu einer Pause laufen könnte bei einer Wrestling-Veranstaltung. Da ist für mich kein Charakter drin. Also auch noch nicht mal dieser B-Team-Charakter, dieser ja, Edge und Christian Trash-Charme, der die beiden ja so ein bisschen ausmacht, der fehlt mir da so ein bisschen, sondern das ist einfach ultra generisch und die beiden kommen da eben rein wie das 0815-Jobber-Team mit der B auf der Brust. Das,
ich glaube, genau das sollen sie aber auch sein.
Ja, aber irgendwas fehlt da. Also irgendwie da fehlt diese, also das spricht selbst meine Nerd-Seele nicht an.
Also du willst ein bisschen, also du willst einfach professionelleren Trash.
Ja, ich will irgendwie Trash, der mich erreicht. So, also das erreicht mich nicht, sondern das ist irgendwie so, die Segmente mit denen sind nett, auch wie sie dann gefeiert haben am Ende, auch dieses Segment mit Roman Reigns war auch super witzig. So, also muss man auch ja, mal sagen. Ja,
das war lustig.
Ne? Aber so, alles, was vom Entrance bis zum Pinfall gelaufen ist, fand ich so, ja, das war halt sehr 0815. Und klar, ist es irgendwie, passt es natürlich zum B-Team, aber ich erwarte dann auch schon, dass mich so ein Comedy-Gimmick so ein bisschen mehr anspricht einfach.
Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, das ist halt echt so, dass es Licht und Schatten. Die einen sagen, okay, finde ich super witzig, holt mich ab. Und die anderen sagen, oh Gott, bitte nicht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich freue mich unfassbar, dass Baudelis und Curtis Axel jetzt einen Titel gewonnen haben.
Weil ich finde das auch lustig.
Weil die jetzt ja auch schon irgendwie abgeliefert haben und auch bei der Mr. Rush und so. Also die waren ja schon irgendwie immer präsent und haben da auch irgendwie sich den Arsch abgearbeitet. Von daher, why not?
Das
natürlich
passt schon.
Komisch, dass sie jetzt vielleicht als Champions in den SummerSlam gehen, aber hey, ich meine, okay.
Ja, es wird ja gemunkelt, dass sie auch nur Übergangsgegner quasi sein sollen, oder Übergangs-Champions vielmehr sein sollen, bis dann eben Revival und AOP genug aufgebaut sind. Bei Matt Hardy und Bray Wyatt sieht ja alles so ein bisschen nach Krise aus zwischen den beiden. Es war ja dann auch so, dass zum Ende, glaube ich, Matt Hardy hat ja dann quasi dann in Bray Wyatt reingeschubst worden, hat sich dann am Ende auch sehr geärgert, dass das dann irgendwie schiefgelaufen ist. Es wird gemunkelt, dass da der Split vor der Tür steht. Könnte ich mir auch vorstellen, weil die beiden eben nicht dauerhaft als Team irgendwie so geplant waren, glaube ich. Nächstes Match war dann eines der, ja, kleineren Matches eigentlich auf der Karte, so ein bisschen Filler. Constable Baron Corbin gegen Finn Balor. Das war so der Kampf, auf den ich mich fast mit am wenigsten gefreut habe auf der Karte. Und der war eben auch, fällt auch für mich unter die Kategorie, der war da. Der tat mir jetzt nicht wirklich weh. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich da wirklich dauerhaft zuschauen müsste. Also ich habe da auch mich da wieder selber reflektiert und habe gemerkt, okay, das war der Punkt, wo ich überlegt habe, sollst du jetzt eigentlich ein Brot machen zum Frühstück oder nicht? Oder guckst du vielleicht mal nach, ob irgendwelche Mails angekommen sind? Das war ein Match, das war irgendwie da, aber das hat mich jetzt emotional gar nicht abgeholt. Und kann man so machen, technisch war das sicherlich in Ordnung. Ne, also Baron Corbin als der große Böse, Finn Balor gegen der agile Kleine, das ist schon in Ordnung, auch das Finish war okay, um Corbin zu schützen, eben mit dem Small Package, aber mitgenommen hat es mich jetzt nicht. Bei dir?
Nee, gar nicht. Also was ich mich halt in erster Linie frage ist, was heißt Constable auf Deutsch? Das würde ich gerne mal wissen.
Sowas Stellvertreter, sowas in der Richtung.
Okay, also ich habe es jetzt auch nachgucken können, aber das habe ich mich gerade gefragt. Weil er wirklich, das ist ja wirklich jetzt sein Name, Constable Baron Corbin. Das Match war mir einfach unfassbar egal. Also, Finn Balor kann natürlich gut wrestlen und performt auch und sowas, aber auch diese Finn Balor Baron Corbin Fehde, das ist ja Big Cass gegen Daniel Bryan noch uninspirierter. Und ja. Daniel Bryan gegen Big Cass war schon eher so meh. Und dass du das hier nochmal hast und auch die Sache mit dem Small Package, da habe ich mir dann gedacht, oh Gott, aber bitte lass das dann jetzt einfach auseinandergehen, weil ein Small Package kann ja häufig bedeuten, okay, wir machen jetzt nochmal was und dann gibt es bestimmt wieder das Rematch bei Raw oder so ein Kram, also weiß ich nicht. Das hätte man echt besser nutzen können, die Zeit. Wo war eigentlich Elias?
Also, weiß ich nicht,
auf Tour. Da hätte ich auch lieber ein Elias-Konzert gehabt als das Match, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das stimmt. Übrigens heißt Constable nicht Stellvertreter, sondern Constable ist tatsächlich Wachtmeister.
Der Wachtmeister Baron Corbin.
So sieht's aus.
Können wir ihn da jetzt immer so nennen?
Ich finde, der sollte auch am besten so einen englischen Helm aufhaben, weißt du, diese hohen.
Das wäre geil.
Das wäre ein bisschen schön. Ja, ansonsten.
Wäre noch größer als Finn Balor und noch besser.
Genau, weil wir wissen, Size matters und so. auf jeden Fall, der Kampf war eben da, der war jetzt. Da erinnert sich morgen kein Schwein mehr dran, sage ich ganz ehrlich. Aber für Finn Balor war es ganz gut, dass er gewonnen hat. Und ich hoffe, dass diese Fehde vorbei ist, wird sie aber garantiert nicht sein, weil das wäre einfach zu schnell für WWE-Verhältnisse heutzutage. Aber das waren jetzt auch so zwei Kämpfe zum Beginn der Card, wo ich mir gedacht habe, so puh, mal gucken, wo das hinführt. Und dann kam der nächste Kampf und da habe ich mich dann erstmal richtig geärgert eigentlich, weil das war so der erste richtig schlimme Aufreger, wo ich mir dachte, so, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, irgendwo ist auch Schluss. Da gab es nämlich dann den Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen Carmella und Asuka mit James Ellsworth über dem Ring baumelt in einem Shark Cage. Und ich habe vorher gesagt, so, man muss irgendwie gucken, dass man es schafft, dass Asuka nicht wieder Volldepp wieder dasteht. Tada! Es hat nicht geklappt.
Aber das ging hier sogar noch, sag mal bitte ehrlich. Also, nein, also da gab's, also da war die Sache, wo Ellsworth zurückkam, aber 10.000 Mal schlimmer. Hier war das, also hier fand ich's noch, okay, da hat er die Kette rausgeschmissen, Ref hat's irgendwie gesehen, dann hat er dieses Spray rausgeschmissen, Asuka hat's geblockt, bla bla bla. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie dann James Ellsworth, hat er irgendwas gemacht, dass der da rauskam? Ich weiß es gar nicht mehr.
Der hat doch da oben am Schloss rumgefummelt, der hat natürlich eine Haarklammer oder so dabei gehabt wahrscheinlich.
Das ist einfach ein krasser Einbrecher, der Typ.
Ja.
Und ist dann da irgendwie rausgefallen und ist da rumgebaumt und dann wird das Ding irgendwie abgemacht. Also wurde das irgendwie ein bisschen runtergelassen. Edwards hing da so ein bisschen wie eine Pinata und Asuka hat halt gemacht, was man mit Pinatas macht, einfach draufgewämst bis zum geht nicht mehr. Und dann kam eben eine Carmella, hat die gegen den Shark Cage geschubbt und dann war vorbei. Und wie gesagt, also ich fand, das war trotzdem noch legitim, weißt du, dass du jetzt irgendwie sagst, eine Asuka ist natürlich abgefuckt wegen einem James Ellsworth und deswegen zimmert die da rein, pflastert die auf den drauf, wie es halt nur geht. und dass dann eine Carmella von hinten schubt gegen den Shark Cage. Ich finde, das lässt ihn nicht blöd aussehen. Da war dieses, okay, ich gucke jetzt einen Ellsworth 7 Stunden an, blöder.
Ja, also ich meine, wir reden hier schon auf einem sehr hohen Niveau von Doofheit, muss man sozusagen. Deswegen, also klar, dieser Moment, wo dann die zweite Asuka aufgetaucht ist und es war James Ellsworth, das schlimmer kann es, glaube ich, auch gar nicht mehr gehen. Aber du musst trotzdem überlegen, die war vorher ungeschlagen, die hat WrestleMania mitgeheadlined mit Charlotte zusammen und jetzt halt sowas. Das war ja auch kein Match hier in der Form. Ja, aber
so anders kannst du halt eine Carmella nicht gewinnen lassen. Und dann doch lieber so, als wenn du ein 15-minütiges Match hast. Und fertig, so, also ich glaube schon, dass Asuka irgendwie dann beim SummerSlam das Ding gewinnt und dann ist auch gut, aber
nee, also mir hat das schon
eben die Sache, wie eine Carmella gewinnt, und dafür fand ich es doch, wie gesagt, eigentlich kurz und schmerzlos.
Ja, das sagst du, ich sag, das war ziemlich grauenvoll und das Einzige, was ich hier an dem Match bewundert habe, war der Mut eines James Ellsworth, sich kopfüber so baumeln zu lassen, weil wenn du da runterfliegst, kannst du, glaube ich, schon ganz gut was wehtun. Aber das ansonsten war das halt, war Wrestle-Crap in Reinkultur. Das sage ich dir ganz ehrlich, das war richtig mistig. Asuka sieht richtig doof aus, das war jetzt die nächste Niederlage, die sie da hingelegt hat. Klar, eine Carmella wird dadurch irgendwie innerhalb ihres Charakters geschützt, aber auf Asuka, weiß ich nicht, das passt irgendwie überhaupt nicht mit dieser Fehde und der ganzen Geschichte zusammen. Ich finde das ganz furchtbar. Kommen wir zum nächsten Match. Der Kampf um die WWE United States Championship zwischen Champion Jeff Hardy und Shinsuke Nakamura. Das habe ich noch, bevor der Pay-Per-View on Air ging, habe ich ja noch bei der Preview gesagt, so, das kann ja ziemlich cool werden hier. Ja, und dann habe ich gelesen, dass Jeff Hardy irgendwie angeschlagen ist und habe mir dann schon so auf dem Weg dahin gedacht, so, oh, mal gucken, ob das ein richtiger Kampf wird. Und eigentlich war es dann der nächste Kampf, der kein richtiger Kampf war. Es waren 7 Sekunden. Es gab vor der Ringglocke einen Cheap Shot von Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy. Und dann eben, ja, Jeff Hardy, der Kämpfer, der er nun mal ist, sagt, läutet den Kampf trotzdem an, irgendwie, ich kann kämpfen, dann gibt's den Kinshasa und Ende war's. Also, Kai, du als alter Jeff Hardy-Befürworter, hast du ein bisschen geweint?
Ich fand's natürlich schade, klar, also weil ich hätte wirklich sehr, sehr gerne Jeff Hardy gegen Shinsuke Nakamura gesehen, aber ich meine, du siehst ja auch einem Jeff Hardy an, dass ihm das alles nicht mehr so leicht fällt. Die Bewegung, dass da Schmerzen bei sind. Ich finde, gerade durch das Facepaint wird das nochmal ein bisschen mehr versteckt, was vielleicht auch ein Vorteil ist.
Mhm.
Und ich muss aber sagen, dass das eigentlich ein sehr schlauer Move war.
Ja.
Also, weil gerade aus dieser AJ-Fehde und wir haben, also ein Shinsuke musste hier auch den Titel holen. Und das mit dem Laublau, ich finde, das passt jetzt zu dem Charakter. Und wo kannst du dir besser für einen Nakamura? Also, weil der braucht ja auch irgendwie sein Heel-Heat, ne? Der muss ja auch weiterhin gehasst werden. Und bei wem kannst du es besser machen, als wenn du einen Jeff Hardy, der halt durch und durch Publikumsliebling ist, auf so asoziale Art und Weise besiegst? Also, besser kannst du es ja eigentlich, wenn das das Ziel ist, kannst du es eigentlich nicht besser booken, oder?
Ja, nee, das passt schon so. Also gerade auch im Hinblick auf die Gesundheit von Jeff Hardy und so. Das war in Ordnung, wie sie es gelöst haben. Natürlich war es kein Match. Ich hätte gerne ein Match zwischen den beiden gesehen, aber
ja, klar, ja.
Aber wenn das eben, wenn das so die Hintergründe sind, dann war das eine gute Art, um einfach diese Geschichte aufzulösen. Und man hat ja dann eigentlich auch direkt im Anschluss mit der Rückkehr von Randy Orton, der dann überraschend in die Halle gekommen ist, hat man dann ja die nächste Geschichte quasi schon angeschubst. Und wie gefiel dir das? Also, ich habe ehrlich gesagt mit dem RKO gerechnet, ne? Also, ist ja dann Shinsuke ist ja ganz schnell aus dem Ring gerutscht, stand dann draußen auf dem Kommentatorenpult, ich glaube, es war auf dem Deutschen, glaube ich sogar, hat eben beobachtet, was da passiert. Und Randy Orton kam in den Ring und ich dachte so, aha, jetzt gibt's gleich einen RKO gegen Jeff Hardy, der sich da noch krümmte. Falsch gedacht, es gab dann einen Tieftritt, und zwar einen ganz schön saftigen. Wie fandest du das? Oder wie deutest du diese Aktion?
Also erstmal fand ich es sehr, ja, erstmal kam halt Randy Orton rein und ich war so, ja, okay, Randy Orton ist halt da, mega, so, wie krasser Fan von, weil der mich auch so abholt bei SmackDown im letzten Jahr. Und also, ich war nicht ganz so begeistert, aber weil dann dachte ich, es gibt dann irgendwie so einen Stare-Down, so nach dem Motto, oh, hier ist der gute Randy Orton gegen den bösen Shinsuke Nakamura. Aber als er dann nochmal in Jeff Hardy reingetreten hat, war ich so, ach, guck mal, vielleicht ist das ja ein Heel Randy Orton, und Heel Randy Orton, der macht Spaß. So, den guckt man sich gerne an, das ist nicht dieses langweilige Face, oh, guck mal, ich bin so cool, und ich glaube, das ist auch ein Grund, eine RKO hätte nochmal ein bisschen Jubel gezogen, und deswegen hat er auch diesen Tritt gemacht, und da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt schon gespannt drauf, wie es jetzt weitergeht, also da freue ich mich auf SmackDown so zu schauen, was war der Hintergrund, wie ist es, haben wir jetzt wirklich so einen Assi-Heel Randy Orton, der vielleicht jetzt keine Punt-Kicks, sondern Eiertritte verteilt, ich weiß es nicht, also Das könnte schon was werden, weil gerade, ich meine, auch zum Beispiel ein Chris oder sowas, da wird ja auch nur in die Orten häufig kritisiert, weil es schon irgendwie eindimensional langweilig ist. Aber wenn es jetzt eine Heal-Persona ist, habe ich da schon Bock drauf. Geht's dir da ähnlich?
Ja, also ich fand das jetzt auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall jetzt ein Grund, um sich nochmal SmackDown dann anzuschauen, weil man natürlich da gerne wissen möchte, warum hat er so gehandelt. Ich habe das so ein bisschen so gedeutet, ich glaube nicht, dass wir den Heel Randy Orton sehen. Ich habe das eher so gedeutet, so nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch.
Ja, das so. Habe ich auch gelesen, dass es Leute vermutet haben. Ich hätte aber trotzdem lieber Heel Randy Orton.
Ja, aber so habe ich es jetzt einfach mal gedeutet. Ja. Also, aber nichtsdestotrotz, man hat es zumindest geschafft, um da so ein bisschen Interesse zu erzeugen, dass ein Randy Orton zurückkommt. Ja, bin ich auch so ein bisschen bei dir, weil diese Rückkehr war ja auch schon lange irgendwie durch die Dirt Sheets gegeistert in irgendeiner Form. Und dass er jetzt da wieder ist, finde ich okay, weil er dann doch noch irgendwie einen gewissen Namen hat. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht so ein US-Title-Ping-Pong zwischen den beiden wird. Also zwischen Shinsuke Nakamura und Randy Orton wird. Und ich hoffe auch, dass das jetzt nicht nur weitergeht mit wir kloppen einander in die Eier. Dass einfach diese blöde Fehde zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura weitergeführt wird. Nur statt mit AJ Styles dann eben mit Randy Orton. Das fände ich ein bisschen anstrengend, wenn die beiden sich jetzt da dann auch einfach nur ausrambohen würden.
Aber weißt du, schauen wir mal. Aber was eigentlich gar nicht passt, ist generell, ich finde die Paarung Randy Orton gegen Nakamura, wenn du das einmal siehst, okay, da ist einmal so ein bisschen dieser Strong-Style, der auch stiffer ist, was die Arbeit angeht, und dann Randy Orton, der so nach dem Motto ist, schlägst du mich einmal zu fest, töte ich dich. Also, das passt gar nicht zusammen, ich habe da richtig Angst vor, und irgendwann hast du so eine richtige Schlägerei im Ring zwischen den beiden, weil irgendwie Nakamura einmal zu fest zugetreten hat und Randy Orton sagt, okay, Junge, so nicht.
Ja. Ja, muss man mal gucken. Ne? Also, das sind natürlich auch zwei merkwürdige Stile, die da aufeinandertreffen. Also Randy Orton ist ja auch so ein Kandidat, der nicht unbedingt mit jedem Gegner die geilsten Matches zeigt, genauso wie ein Shinsuke Nakamura. Muss man abwarten. Also ich finde es spannend, aber zugleich habe ich auch ein bisschen Angst, was dabei rauskommen könnte. Du sagst schon ganz richtig, ne? Das sind eigentlich zwei Welten, die aufeinandertreffen. Auch gerade ein Randy Orton, der ja quasi seine gesamte Karriere mehr oder weniger nur bei WWE gewesen ist. Ein Shinsuke Nakamura, der eben in Japan sein Handwerk gelernt hat, wo es ja dann doch rauer zur Sache geht. Schauen wir mal, auch gerade Randy Orton mit seiner Verletzungsgeschichte, die er mit sich rumschleppt. Mal sehen, also ich bin nicht total gehypt ob dieser Kombination, sagen wir es mal so, einfach mal so, weil ich irgendwie mir diese Stile schwer miteinander vereinbar vorstelle.
Gucken wir mal. Sehe ich auch so. Aber mal schauen, wer weiß, vielleicht wird sie unterhaltsam. Und ja. Der eine macht keine Scheiße und der andere macht Punkicks oder so, wäre auch cool.
Ja, weiter ging's mit dem Steel Cage Match zwischen Braun Strowman und Kevin Owens. Ich hab's gerade schon angesprochen. Braun Strowman mit seinem kleinen grünen Köfferchen. Der Kampf an sich war eigentlich relativ nebensächlich, finde ich. Also, man hat gemerkt, dass Kevin Owens alles tut, um irgendwie seinen Gegner gut dastehen zu lassen. Ich muss ihm höchsten Respekt erweisen, wie schnell er die Handschellen angelegt hat bei Braun Strowman, weil ich habe schon so viele schlechte Handschellen-Spots gesehen in meiner Wrestling-Fan-Laufbahn.
Ich dachte, du sagst, ich habe schon so oft Handschellen benutzt, auch privat. Und das hat nicht geklappt. Also.
Ich habe gesehen, wie Marty Scurll ungefähr 8 Minuten lang versucht hat, die Handschellen aus seinem Pelzmantel rauszupulen, als er gegen Marcel Bartel, also Axel Dieter Junior, angetreten ist. Beim vorletzten Karat, glaube ich, war das. Das war grauenhaft. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil er diese blöden Handschellen dann auch nicht zugekriegt hat und solche Sachen. Also Handschellen-Spots sind immer eine ganz heikle Angelegenheit. Hier hat es gut funktioniert. War dann auch nicht überraschend, dass dann Braun Strowman sich irgendwann da losgerissen hat. Bevor wir jetzt zu dem entscheidenden großen Knall am Ende kamen, Kai, wie hat dir hier der Kampf an sich gefallen?
Ich muss sagen, ich fand, das war in sich, was die Charaktere angeht, super schlüssig. Also du hattest einmal Braun Strowman, der sagt, ich möchte einfach Kevin Owens wehtun. Und Kevin Owens hat dann versucht zu überleben und irgendwie versucht, hier und da nochmal rauszuklettern, während er dann eben mit diesem Monster im Steel Cage eingesperrt ist. Und natürlich wird dann irgendwie da eine Aktion gezeigt und hier und da. Und denkst du, oh Gott, ich glaube, Kevin Owens stirbt gleich. Versucht dann aber auch noch immer irgendwie kurz rauszuklettern oder zur Tür rauszugehen. Und Braun Strowman sagt, okay, ich kann jetzt hier das Match beenden, will ich aber nicht, sondern ich will jetzt einfach noch ein bisschen mit Kevin Owens spielen. Das fand ich erstmal super schlüssig. Danach die Sache mit den Handschellen. Ich habe auch gelesen, dass die Leute gesagt haben, okay, das war super dumm. Warum geht denn Kevin Owens nicht einfach raus? Find aber auch, dass es da wieder gepasst hat, dass dann Kevin Owens sagt, ich habe jetzt ja die Oberhand, jetzt kriegst du mal ein bisschen was wieder. Dieses, ist ja also auch diese Arroganz eines Kevin Owens. Ja. Weil er nochmal sagt, okay, hier nochmal ein Tritt oder ein Suck it und sowas. Das hat ja auch alles gepasst. also so, wenn wir jetzt mal den großen Spot gleich am Ende noch erstmal auslassen, fand ich ja, also bis zu dem Punkt erstmal alles super stimmig.
Musstest du auch an CM Punk denken, als er den Abschiedskuss gegeben hat?
Natürlich, aber gut, ich denke immer an CM Punk. Aber da besonders.
Nee, also das fand ich werde deine Freunde dran toll. Erinnern.
Ja. Nee, das war echt gut.
Ja,
ich glaube, CM Punk kommt wieder zurück. Das war ja ein Hinweis dafür, dass der jetzt nämlich bei SummerSlam gegen Brock Lesnar kämpft.
Ja, Half-Life 3 confirmed.
Genau. CM Punk ist einfach so das Half-Life 3 der WWE.
Ja, so sieht's aus. Nee, ich konnte damit auch leben. Also ich fand den Kampf auch in sich unterhaltsam und schlüssig. Der war ja auch nicht so mega lang. Also grundsätzlich war eigentlich abgesehen von dem Main-Event und AJ Styles gegen Rusev und Lashley gegen Roman Reigns, war kein Kampf über 10 Minuten. Das fand ich auch schon sehr überraschend eigentlich. Und deswegen, innerhalb dieser Menschstruktur und innerhalb dieser Charaktere hat das irgendwie auch funktioniert. Und das war kein technisch geiles Match, aber das war eben ein reiner Charakter-Build-up eigentlich, bis zu diesem großen Spot am Ende. Und alter Schwede, ich habe mir schon gedacht, als ich diesen Käfig dann von schräg unten gesehen habe, konnte man ja sehen, dass die diesen Steg quasi, dass der massiver gebaut war. Hast du das auch gesehen? Sonst ist das ja nur so eine Röhrenkonstruktion. Diesmal waren da ja Platten drüber, sodass die wirklich auch da drauf stehen konnten. Und ich habe nie im Leben erwartet, dass heutzutage noch mal ein Wrestler von so einer hohen Plattform runtergeworfen wird, außer Shane McMahon.
Das ist einfach bescheuert, also wirklich. Das ist einfach krank. Also, weil das war einer dieser Momente, zum Beispiel, das gab es auch in diesem Andrade Almas gegen Sin Cara Match, wo dann immer so ein angedeutet wird, okay, ich mache jetzt einen Superplex nach draußen auf dem Boden und du bist so, ja, einen Scheiß machst du. Also jetzt gleich kommt ein Konter oder sowas oder einer rutscht irgendwie nochmal weg und dann kommt halt der Move doch nicht. Und das Gleiche dachte ich mir eben auch, weil ich war so, klar, das ist halt Braun Strowman, jetzt ziehen wir nochmal so einen Mega-Moment an. Und dann schmeißt er den da einfach runter. Also, wie heftig war das bitte? Also, und du musst aber bedenken, Kevin Owens steht ja rückwärts, ne? Und ja. Da kann ja alles schießen, der kann wirklich einfach sterben dabei, ne? Das ist scheiße gefährlich. Und der ist ja super gelandet erstmal. Also ich weiß gar nicht, wie man da jetzt eher danken soll, dass das so gut lief von Kevin Owens oder Braun Strowman, aber das war ja super geworfen und ich war wirklich einfach geschockt. Ich saß da. Und ich muss das erstmal verarbeiten. Also, ich freue mich sehr darauf, wenn ich das nachher mit meiner Freundin gucke und die diesen Moment sieht. Also, ich kann das bis jetzt noch nicht glauben, wirklich. Das war so krank. Wie hoch ist das? Also,
das waren garantiert 5 Meter oder sowas.
Und er schmeißt ihn einfach durch den Tisch rückwärts. Und, nee, also, fandest du das nicht auch genauso heftig? Also, ich kann es echt nicht glauben, dass er das gemacht hat.
Ja, ich habe auch sehr laut aufgeschrien in dem Moment und stand mit offenem Mund vorm Fernseher, mehr oder weniger, saß auf der Couch und hatte offenen Mund. Also, das war schon eine halsbrecherische Aktion im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, ich habe nie und nimmer damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass Owens irgendwie ein, zwei Mal noch auf den Arm einschlägt und dass Braun Strowman ihn vielleicht dann irgendwie zurück in den Ring schubst oder sonst irgendwas. Also,
was ja auch schon krass ist, wenn es gibt doch diese Spots, wo einer von oben in den Ring wieder fallen lässt. Ja, was ja auch schon heftige Spots sind.
Ja, aber das war eben dann auch nochmal echt eine Stufe härter. Die haben sie auch sehr clever dann aufgebaut. Und man konnte ja auch sehen, dass da draußen war ja auch so ein Landing-Pad unter dem Pult. Das ist ja dann auch, da konntest du ja sehen, wie dann die Luft rausgegangen ist. Aber du musst trotzdem erstmal aus dieser Höhe auch diesen Tisch treffen. Ich habe mir gedacht, da kann ja einfach so viel schief gehen. Das war schon extrem riskant einfach und zeigt auch die Bereitwilligkeit eines Kevin Owens, einfach einen Charakter wie Braun Strowman overzubringen, weil wir wissen, dass eigentlich ja so ein Vince McMahon, auch wenn wir ihm viel Böses nachsagen, solche Sachen verlangt er von seinen Angestellten nicht. Also wir erinnern uns an Mick Foley, der hat ja auch danach gesagt, nach dem Hell in a Cell, was ja auch dieses Jahr Jubiläum gefeiert hat, in Anführungsstrichen, hat er ja auch gesagt, bitte tu so etwas nicht nochmal, sondern das sind ja häufig Dinge, die werden dann irgendwie gepitcht und dann, ja, wird gefragt, so, möchtest du sowas machen? Und wenn er dann eben sagt, nein, dann denken sie was anderes aus, weil so eine Aktion musst du nicht unbedingt bringen. Aber natürlich untermauerst du damit auch diese, ja, Ruchlosigkeit und diese Aggressivität und dieses Überleichengehen eines Braun Strowman. Und das ist letztlich ganz so ähnlich gewesen, wie ich es dann auch in der Preview gesagt habe. Ich habe in der Preview gesagt, vielleicht wirft Braun Strowman Kevin Owens einfach durch den Käfig und verliert dadurch.
Ja, so. Und ich finde, das passt auch sehr schön, weil das ist auch wieder so eine Sache, habe ich gelesen, dass die Leute darüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, ja, warum schmeißt ihr denn nach draußen, dann verliert er doch. Und dem kann das doch nicht egal sein, ob der gewinnt oder verliert. Ich meine, dann könnte uns das ja auch egal sein. Aber genau, das ist doch eben Braun Strowman, dieses, Leute, mir ist das so Latte, ob ich jetzt hier gewinne oder verliere. Ich will einfach kaputt machen. So. Ich schmeiß dich von hier nach da. Und ob du jetzt gewinnst oder nicht, guck mal, wer von uns beiden jetzt aus der Halle läuft und wer hier abtransportiert werden muss. Der hat gewonnen.
Genau, das gab es ja dann auch noch, als dann Kevin Owens ja da versorgt worden ist, wo dann eben ein Braun Strowman gesagt hat, hier, and your winner, Kevin Owens, und hat dann gelacht und ist weggezogen einfach. Ja, das gehört zum Charakter dazu. Und wie du schon gesagt hast, dem geht es einfach nur um die Zerstörung. Und hier hat er die Zerstörung angerichtet und sein Tagewerk war erfüllt. Ob er dann gewonnen hat oder verloren, ist letztlich auch allein durch den Money in the Bank Briefcase ja noch viel egaler, weil er so oder so irgendwann seinen Title Shot kriegt. Na, der hat ja eigentlich nichts mehr, worum er kämpfen müsste, sondern der kann jetzt einfach Roughshot laufen und da seinen Spaß haben, wie es eben ein Braun Strowman so tut. Und wenn das eben Leute von Käfigen runterschmeißen beinhaltet, dann ist das halt so. Nein, aber das war, wie gesagt, auch nochmal da ein Hut ab für Kevin Owens, dass er das so durchgezogen hat, dass er bereit ist, sowas zu zeigen und auch wie er das da durchgezogen hat. Also allerhöchste Hochachtung. Also das war schon extrem riskant. Und ich habe nichts gelesen, ob dass er irgendwie verletzt gewesen wäre. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt aber heute dann auch bei Raw nicht zu sehen ist, sondern erstmal auch eine Zeit lang raus ist, oder? Also ich möchte nach so einem Spot, oder? Genau, nach so einem Spot sollte er dann eigentlich eine Zeit lang irgendwie ausscheiden und dann zurückkommen und sagen, hier, ne, vielleicht dann sogar noch mit Halskrause oder sonst was. Aber der sollte erstmal aus den Shows geschrieben werden, zumindest für ein, zwei Wochen.
Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich es mir auch vorstellen kann, dass er heute irgendwie im Rollstuhl oder so reingeschoben wird von irgendjemandem.
Auch möglich.
So à la Batista, weißt du.
Ja, schauen wir mal. Das kann natürlich auch passieren, das stimmt. Ich fand jetzt, dann haben irgendwie so ein bisschen die Verletzungsangles haben in diesem Moment so ein bisschen für mich Überhand genommen, weißt du? Weil es gab ja dann schon vorher das Segment mit Kane, der von den, oder von Team Hell No, die ja von den Bludgeon Brothers angegriffen worden sind, wo dann ja Kane schon angeschlagen war. Du hattest einen Jeff Hardy, der quasi auch mit Medical Issues irgendwie da behandelt worden ist. Dann Kevin Owens, der einen Stretcher-Job gemacht hat. Und dann ging es eben weiter mit dem Kampf um die SmackDown Tag Team Championships zwischen den Bludgeons und Team Hell No, wo dann ja auch eben ein Kane erstmal draußen war mit einer Knöchelverletzung. Und ich glaube, dieser Kampf war nicht so geplant mit dem Aufbau. Also ich habe gelesen, dass Kane tatsächlich verletzt sein sollte und dass man das jetzt quasi so als Zwischenlösung genommen hat. Also er muss tatsächlich auch mit diesem Schuh, den er da angehabt hat, zur Arena gekommen sein und muss verletzt gewesen sein. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Hell No so gut aufgebaut. Und der Kampf an sich war ja dann doch eher ein Handicap-Match zwischen den Bludgeon Brothers und Daniel Bryan. Das war an sich okay. Also Daniel Bryan funktioniert eben in der Rolle, die er spielt, aber hat natürlich längst nicht diese Dramatik gehabt, die man dann irgendwie erwartet hätte. Mein Tipp war übrigens, dass Kane hier dann, als er dann zum Ring gekommen ist, ich habe eiskalt drauf gesetzt, dass er den guten Daniel Bryan noch mal hintergeht.
Oh Gott, so. Nein. Ohne Spaß. Dann wird einfach Kane irgendwann zu Big Show oder zu Nia Jax werden. Das wäre, also, das war so eine Sache. Also hätte wirklich hier ein Kane geturnt, das hätte mich unfassbar abgenervt. Von daher bin ich froh, dass es so ist. Und ich muss auch sagen, also ich habe nicht mitbekommen, dass ein Kane wirklich vorher verletzt war. Ich dachte, das ist irgendwie ein Storyline-Kram. Aber das finde ich schon schade, weil die Sache mit Daniel Bryan und Kane, auch bei SmackDown und sowas, auch diese Video-Packages und die Promos zusammen, ich finde die super unterhaltsam, die beiden. Die haben so eine geile Chemie, das sind ernstzunehmende Kontrahenten, Kontrahenten oder auch Titelanwärter, aber auch trotzdem super witzige Leute. Also so, dass auf der einen Seite sagst du, okay, die können auch die Bludgeon Brothers auseinandernehmen und trotzdem unterhalten die mich irgendwie, wie sonst, keine Ahnung, die Fashion Files das gemacht haben, weil die so eine ganz eigene Chemie zusammen haben. Und wenn das jetzt enden würde, würde ich das wirklich schade finden.
Ja, also ich habe eben gelesen, dass Kane wohl auch quasi mit diesem Schuh schon vorher oder mit einer Fußverletzung und dieser Manschette schon vorher in die Halle gekommen wäre und da wo gesehen worden wäre. Kann ja durchaus möglich sein. Ja, also ich fände es auch schade, weil das war ein cooles Comeback, das war auch ein cooles Programm für Daniel Bryan. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass er wohl seinen Vertrag anscheinend auch wieder unterzeichnet hat, also dass quasi die Verlängerung durch sein soll. Offizielle Bestätigung fehlt da allerdings noch. Der Kampf an sich war so in Ordnung, aber auch da wieder, das fällt in dieselbe Klasse wie zuvor. Das war jetzt nichts Weltbewegendes. Das Kane-Comeback, also dann doch noch zurückgekommen ist, war dann auch relativ kurz gehalten. Und am Ende hat dann eben dann doch ein Daniel Bryan die Segel streichen müssen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Ich habe nicht gedacht, dass Daniel Bryan hier den Pin einsteckt. Wie war es bei dir?
hat mich auch wirklich gewundert, gerade weil du sagst, okay, ein Kane tut das weniger, weh, den Pin einzustecken. Aber wie gesagt, wenn er vielleicht wirklich irgendwie eine Verletzung hat, dann sagt man, wir gehen auf Nummer sicher und lassen gar keinen Bump oder sowas nehmen. Also, oder, weil das war ja schon irgendwie noch eine heftige Aktion. Und ich meine, um Match zu beenden, musst du ja schon ein bisschen was Krasseres zeigen als, keine Ahnung, ich gebe dir jetzt mal eine Clothesline. Gerade bei einem Kane, das ist ja auch irgendwie unglaubwürdig. Dann haben wir lieber gesagt, okay, wir lassen jetzt den Daniel Bryan Pin, was man da noch verkaufen kann unter dem Motto, der hat jetzt schon vorher irgendwie 7 Minuten lang alleine gegen die beiden gekämpft, war auch die ganze Zeit unterlegen. Und dann gibt es nochmal so einen heftigen Tag-Team-Finisher. Dann ist es auch okay, meiner Meinung nach.
Ja, das war schon in Ordnung so. Ich bin jetzt auch mal da gespannt, wie es weitergeht. Also ob dann auch ein Daniel Bryan aus dem Programm rausgenommen wird, ob diese Fehde jetzt einfach fallen gelassen wird. Das kann ich mir eben auch vorstellen, wenn dann gerade ein Kane wirklich verletzt sein sollte. Schauen wir mal. Also hier wurde dann auf jeden Fall, ja, ganz klar Daniel Bryan gepinnt, ne, hat verloren. Kane konnte auch nicht mehr eingreifen. Und ja, es hat halt eben auch so ein bisschen, ja, den Anschein eines, ja, ein bisschen Angle hat es dann auch gehabt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Nächster Kampf war da schon überraschenderweise Roman Reigns gegen Lashley. Das haben ja viele als Main Event irgendwie gehandelt. Und dann war es ja dann doch erst, war es ja doch eigentlich so der Midcard Main Event, mehr oder weniger. Hat mich überrascht. Und ich kann da jetzt nicht viel Schlechtes dran finden. Ich fand, das war ein guter Powerhouse-Clash zwischen Roman Reigns und Lashley. Lashley, der nach kürzester Zeit geschwitzt hat, bis zum geht nicht mehr.
Das ist unfassbar. Wie kann man so viel, das geht gar nicht, dass ein Mensch so sehr schwitzt. Also, als der da aufs Top Rope gegangen ist, ich dachte, das ist irgendwie ein Wasserfall. Also, das ist ja unglaublich. Wenn du denkst, nee, also, boah, das ist so krank. Ich glaube, wenn es wirklich dazu kommt beim SummerSlam, Brock Lesnar gegen Bobby Lashley, muss wirklich nach dem Match einfach das Ding neu bezogen werden. Das kann ja, wie kann man denn so viel schwitzen? Das gibt, das so viel Flüssigkeit, da kann man nicht im Körper haben.
Ja, Brock Lesnar ist ja auch so ein Kandidat, der auch
so extrem schwitzt. Deswegen, ja. Ohne Spaß, ich glaube, Bobby Lashley wird einfach, der macht so ein 3-Minuten-Match und dann kann der einfach, wenn der an der Rampe losrennt, auf dem Bauch bis zum Ring rutschen. Das ist unglaublich.
Ja, der braucht halt keine Wasserrutsche oder so, der ist einfach seine eigene Wasserrutsche.
Wie ist das denn, wenn der Sex hat? Das ist ja unfassbar. Das ist einfach, also stell dir mal vor, du kannst einfach das Bett beziehen danach.
Vielleicht trägt er einfach so Ganzkörperkondom oder sonst irgendwas.
So Bubble Boy oder so.
Ja, genau.
Also, nee, verstehe ich nicht.
So, mit diesem Gedanken lassen wir euch jetzt erstmal 2 Sekunden alleine. aber der Kampf an sich war absolut okay. Also, ich mag die beiden jetzt auch nicht unbedingt. Also, wir haben letzten Wochen über den Aufbau von Lashley gesprochen, dass der ziemlich für den Eimer war.
Aber der war jetzt schon okay, der Aufbau. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass die Fehde so ein bisschen war, so nach dem Motto, okay, Sami Zayn ist so, ich beleidige deine Familie und sag jetzt halt alle Lügner und Scheiße. So, ja, okay, aber einen Sami Zayn respektiere ich schon. Roman sagt so, ja, das ist halt mein Yard und nicht deiner, Bobby. Ganz ehrlich, habe ich keinen Respekt vor. Also, Sinn haben die Aussagen von Bobby Lashley nicht gemacht, aber trotzdem hat das den Charakter interessanter gestaltet als vorher, muss ich sagen.
Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so schwer.
Ja, klar, natürlich, weil vorher halt nichts da war, aber
genau.
Man muss ja auch mal loben, ne?
Nee, das ist schon okay. Also klar war das besser als vorher, aber nichtsdestotrotz war das jetzt auch alles andere als ein idealer Start für Lashley nach seinem Comeback und nach WrestleMania. Also das war schon nicht so gut. Und Roman Reigns, da haben wir ja auch schon oft genug drüber geschimpft, wie er eben den Fans dann auch teilweise in den Hals geschoben wird. Aber nichtsdestotrotz, dieser Kampf war absolut okay. Man hat am Anfang eben diese unterschiedlichen Stile gesehen, eben ein Bobby Lashley, der dann auch eher so der Ringer gewesen ist, ein Reigns, der dann eben eher über diese Aggressivität und diese Wut geht, phasenweise auch, ein Reigns, der dann auch teilweise so ein bisschen heelisch agiert hat, auch mal einen Lashley am Seil gewirkt hat.
Bis fast, das hätte auch DQ sein können, ne? Weil er hat bei 4 nicht aufgehört.
Ja,
also streng genommen, ja. Ich habe da ganz ehrlich nach Videobeweis gerufen, aber na gut.
Nee, und ansonsten, ich war ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ schnell dann ja vorbeigegangen ist, finde ich. Also das waren zwar 15 Minuten, aber sind wir mal ehrlich, ein Roman Reigns hat auch schon deutlich mehr gefressen, als er das hier getan hat. Und dann am Ende war es ja auch dann ein Spear von Lashley gegen Reigns, der dann den Sieg gebracht hat. Kam für mich ein bisschen überraschend. Der Spear war eben aus dem Stand, dadurch nicht ganz so wuchtig, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Aber ich konnte insgesamt mit dieser Paarung der beiden gut leben und finde, das war innerhalb des Gefüges dieses Pay-Per-Views für mich eins der stärkeren Matches auf der Card. Wie war es bei dir?
Mir war das einen Tacken zu langsam, das Match. Also das hätte kürzer sein müssen, also ein bisschen kürzer, sagen wir mal so 2-3 Minuten oder einen Tacken schneller. Also weil ich fand, da waren manchmal so ein paar Durststrecken drin, aber das ist ganz subjektiv natürlich. Ich find's krass, dass ein Bobby Lashley clean gewinnt. Ich finde es schön, dass er mit dem Spear gewinnt. Ich hoffe auch, dass der Spear wieder sein Finisher wird und nicht dieser unfassbar dumme Vertical Suplex, der wirklich der komischste Finisher ist, wo ich immer so bin, war das jetzt, war es nicht? Also von daher kann ich da echt nicht drüber meckern. Es war mehr, als man erwartet hat, weil gut, die meisten haben auch irgendwie nichts erwartet. Also von daher ist das schon wirklich in Ordnung. Ich denke mir jetzt nur, bedeutet das jetzt, dass wir jetzt Bobby Lashley gegen Brock Lesnar bekommen? Weil das will ich eigentlich auch nicht sehen. Also Bobby Lashley wäre für mich kein Universal Champion.
Ja,
um ehrlich, also das ist so ein bisschen mein Problem dabei.
Ja, kann ich verstehen, weil meine Assoziation war genau dieselbe. Andererseits war das jetzt ja hier kein klares Number One Contendership Match. Man kann natürlich jetzt auch sagen, wir machen dann nochmal den Rückkampf und dann ist es ein Number One Contendership Match. Also, ich weiß es nicht, weil Bobby Lashley.
Also.
Nee, eben. Aber ich glaube halt auch nicht, dass das jetzt automatisch bedeutet, dass ein Lashley da in den Main Event vom SummerSlam rutscht. Weil ich glaube auch nicht, dass das ausreicht. Also ich glaube nicht, dass Lashley gegen Lesnar unbedingt jetzt ein Kampf ist, der die Massen ziehen würde. Irgendwie, vielleicht wird es ein Three-Way oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, also, ich tue mich da auch schwer mit. Lashley gegen Lesnar. Klar wäre das irgendwie unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise, weil das sind ja einfach nur mal zwei, die so von der Statur her und von der Grundausrichtung her extrem ähnlich sind und dadurch ist es eben interessant. Aber es sind eben auch zwei Charaktere. Lesnar ist inzwischen ein bisschen totgelaufen. Lashley findet jetzt gerade sowas wie ein bisschen Kontur. Ob man die dann direkt schon gegeneinander stellen muss, weiß ich nicht. Andererseits, ich sehe auch keinen anderen potenziellen SummerSlam-Gegner, es sei denn, man sagt jetzt wirklich, ja, man macht Braun Strowman gegen Lesnar, was für mich eigentlich die logischste Alternative wäre. Aber das, ich glaube nicht, dass das so kommt. Also, wie siehst du das? Wie siehst du die Geschichte da?
Also, erstmal Wunschdenken. Ich hätte gerne, dass Seth Rollins Brock Lesnar besiegt. Also, das ist einfach nur mal Wunschdenken, was ich wirklich sehr gerne hätte. Ich würde auch wirklich gerne den Demon gegen Brock Lesnar sehen. Das ist aber noch so ein bisschen mehr Internet-Wunschdenken. Was ich mir aber wirklich vorstellen könnte, ist, dass ein Braun Strowman sagt, vielleicht auch morgen, ich cash ein bei SummerSlam. Also beweg deinen Arsch dahin und das ist da mein Cash-In. Was auch zu einem Braun Strowman irgendwie passen würde, finde ich. Weil wir auch gesagt haben, also ich meine, es würde natürlich auch passen, dass jetzt irgendwie so ein Referee irgendwo mitschleift und sagt, ich hau den jetzt kaputt und dann cash ich ein. Aber es würde auch genauso gut passen, dass er sagt, ey, ich brauche diesen Überraschungsmoment nicht. Ich will einfach nur, dass du da bist. Und das reicht schon, um dich Platz zu machen.
Ja. Wenn natürlich auch dazu passen, dass dann einfach ein Braun Strowman sagt, so nach dem Motto, nicht du entscheidest hier, wann du deinen Titel verteidigst, sondern ich entscheide das für dich. Wir beide sehen uns beim SummerSlam. So geht's ja auch. So you, me, SummerSlam.
Genau.
Wäre möglich. Ich glaube eben, dass man aufgrund dieser Problematik, genauso bei dieser Ansetzung, also zwischen Roman Reigns und Lashley, diesen Number-One-Contender-Stipulation weggelassen hat, um sich sozusagen alle Türen offen zu halten. Dass man, die Fans spekulieren jetzt so, wer ist denn jetzt eigentlich Number-One-Contender und war es das jetzt? Und letztlich ist es ja genau das, worum es dann auch beim Wrestling geht, so ein bisschen diese Unwägbarkeiten und so. Man lässt viele Fragen offen, dadurch schalten ein paar Leute mehr vielleicht morgen bei Raw ein, man weiß es nicht.
Ja, also haben sie mich auf jeden Fall mit. Also sage ich ganz ehrlich, bei mir hat es geklappt.
Ja, wir werden sehen. Also, ich kann mir da diverse Varianten vorstellen. Ich möchte aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lashley gegen Lesnar sehen möchte. Aber wir werden so oder so auf jeden Fall einige sehr große Männer gegeneinander im Ring sehen beim SummerSlam. Da bin ich mir sehr sicher. Nächster Kampf war der Kampf um die Raw Women's Championship in einem Extreme Rules Match zwischen Championess Alexa Bliss, begleitet von Mickie James, gegen Nia Jax, begleitet von Natalya. Und ich finde diese Konstellation nach wie vor absolut absurd. Also diese Buddy-Gruppierung, die sich da gebildet haben, also Alexa und Mickey, da gab es ja auch diese Fehde, die wir hatten. Und Nia und Natalya passt auch nicht zusammen nach der Fehde und mit Ronda Rousey. Ronda Rousey saß ja da auch mit ihrem Ehemann in der ersten Reihe. Also, ach, ich weiß nicht, ich finde, dass dieser Kampf hat mich sehr stark an WrestleMania erinnert, nur dass mehr Mülltonnen dabei waren.
Ja, es war einfach also Natalya. Also ich weiß auch nicht, warum die dabei war und dieses Buddy-Ding. Ich weiß auch nicht, was Nia Jax ist. Face, Heel, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Mickey James auch einfach nur da, um Luft wegzuatmen, weiß ich nicht. Also, keine, also ich mag diese komischen Paarungen nicht. So, bring doch direkt deine ganze Familie mit nach draußen. Also, so, keine Ahnung, das war irgendwie komisch und auch. Ach, also ich meine, wir hatten ein Extreme Rules Match, das war mal ganz schön, weil das Pay-Per-View heißt ja auch so, hey, immerhin etwas. Aber so an sich hat mir das jetzt irgendwie nicht so viel gegeben und die Sache war ja auch, was wir schon vorher so irgendwann mal kritisiert haben, auch eine Ronda Rousey sagt, ja, ich habe mir halt ein Ticket gekauft dafür, dann weißt du, klar, natürlich wird sie eingreifen und dann gibt es irgendwie wieder so ein Hin und Her, aber naja, also mehr war es dann auch irgendwie nicht.
Nee, das war auf jeden Fall kein gutes Match, muss man ganz klar zu sagen. Also es war sehr holprig insgesamt. Genauso wie deren Aufeinandertreffen bei WrestleMania eigentlich auch. Nur, dass du halt eben ein bisschen mehr Plunder im Ring gehabt hast. Und dann eben auch das Eingreifen von Ronda Rousey nochmal gehabt hast und solche Sachen. Aber an sich hat hier keine von den Damen in irgendeiner Weise überzeugt. Die einzige, die auch wirklich große Reaktion gezogen hat, war Ronda Rousey, als sie da wirklich da auch in den Ring gekommen ist und so. Und beziehungsweise als sie dann eingegriffen hat. Da gab es ja auch laute Chants und auch wirklich einen lauten Pop. Aber dieser Kampf hat niemanden interessiert. Der Kampf war nicht gut. Der Kampf war auch nicht sauber. Der DDT von Alexa sieht aus wie Sau. Dieses ständige auf die Schulter klopfen, weil man ja nicht auf den Kopf schlagen darf, wirkt auch albern. Auch gerade, wenn du sowas Weiches in Anführungsstrichen hast, wie so einen blöden Mülleimerdeckel. Ich finde, da darf man auch ruhig mal auf den Kopf hauen.
Da ist ja aber auch, da ist auch keine Wucht hinter oder so. Also,
ja, eben.
Das sind ja auch so Schläge, wo ich sag jetzt, also ich meine, wir sind natürlich alles keine Profis und bla 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 und so nach dem Motto, mach's doch besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Schlag wehtut. Und da ist ja auch keine Wucht dahinter. Also ich meine, es gibt ja auch Schläge, wo du sagst, okay, wow, da war gerade Kasala, so richtig, aber und das ist einfach nur so, ich streichle dich jetzt mal ein bisschen damit und das macht dann auch so den Sinn von einem Extreme Rules Match kaputt, wenn das einfach nur ist, ja, wir deuten jetzt halt diesen Schlag an, damit jemand sieht, ach guck mal, die hauen auch mit Stühlen zu.
Ja, deswegen, das wirkte alles nicht ganz rund, da war zu wenig Energie drin, auch dieser DDT auf die Stühle, die es dann im Endeffekt gegeben hat, so sorry, da war keine Wucht, da war keine Energie hinter. Außerdem, dass dann immer eine Nia Jax auf den Knien sitzen muss und dann eine Alexa diesen DDT gegen eine kniende Nia zeigen muss. Mein Gott, die Alexa ist klein, aber so klein nur auch wieder nicht. Also, ich weiß nicht, ich finde das war überhaupt nichts und das war nicht schön. Einzige positive Side-Note hier ist wirklich dann die Reaktion auf Ronda Rousey und das war es dann eben auch. Ansonsten konnte man das getrost vergessen und das reiht sich nahtlos ein in das schlechte WrestleMania-Match, was die beiden gehabt haben.
Ja.
So, weiter geht's mit dem Match um die WWE Championship. Warst du eigentlich überrascht, dass jetzt dann doch das Iron Man-Match?
Ich war sehr überrascht. Ich war
im Main Event stand.
Unfassbar überrascht, weil ich das wirklich nicht gedacht hätte. Dass die wirklich den IC-Belt ins Main-Event packen. Was ich grundlegend erstmal, ich finde die Idee sehr, sehr geil, dass der IC-Belt so ein Positioning bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber komisch, dass der WWE-Titel das nicht bekommt. Also so auch wieder Licht und Schatten.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, die beiden Positionen, die du da genannt hast. Das ist eben genau das. Eigentlich sind das eben zwei vernachlässigte Titel. Ne? Der eine aufgrund seiner ja natürlichen Bedeutung, der WWE Championship, sollte eigentlich nun mal auch mal irgendwann mal im Main Event stehen. Und dann eben der andere Gürtel, der aufgrund der Leistung, die Titelträger zuletzt gebracht haben, eigentlich auch mal verdient gehabt hätte, im Main Event zu stehen. Ne? Und immer kam irgendwas anderes dazwischen. Im Zweifelsfall Roman Reigns oder Brock Lesnar oder beide. Also, ja, aber ich muss sagen, ich habe mich dann doch auf diesen Kampf gefreut. Also, weil ich habe das gemerkt, dass irgendwie da, das war so ein Match, da war Seele und Stimmung in der Halle, oder? Da hat man gemerkt, da die Leute sind heiß drauf. Und auch Styles und Rusev wieder geil angekündigt von Aiden English. Also, sorry.
Der ist einfach heftig, der Typ. Also, der schüttelt das aber, glaube ich, so aus dem Ärmel. Also, bin ich wirklich Fan von. Ich finde das Hammer. Ich finde es schön, dass die da so ein was sie da für eine Paarung gefunden haben, weil ich das echt nicht gedacht hätte, dass ich mal sage, ich freue mich, in Aiden English zu sehen. Und auch wie Rusev der over ist. Ich hoffe, das bleibt so. Wer weiß, ob das so bleibt, wenn man das Match jetzt gesehen hat. Wäre natürlich blöd. Aber also ich mag die Paarung der beiden sehr. Also die Paarung von Aiden und Rusev. Ich finde das ein super Team. Ich finde, die ergänzen sich ganz geil, weil halt auch ein Aiden so ein bisschen das in Anführungsstrichen Reden übernehmen kann. Und also wie gesagt, also auch für die Stimmung ist das super. Rusev Day war natürlich super over. Wurde gechantet bis zum geht nicht mehr. Auch ein AJ, klar over. Also Stimme, also so dieser Grundton, du hast gemerkt, okay, das kann hier eigentlich nicht schlecht werden.
Ja, genau. Also du hast auch gemerkt, dass sich die beiden da was vorgenommen haben und man hat gemerkt, dass die Zuschauer in der Halle dann auch im Gegensatz zum Main Event, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie ich da abgekotzt habe, dass die Leute waren dabei und die wollten hier, von diesem Kampf wollten die Leute gefangen genommen werden, so rum. Und du hast gemerkt, dass die Leute sich darauf gefreut haben. Und das war für mich der beste Kampf des Abends. Das hat eine konsequente Geschichte erzählt. Du hattest diese übliche Dynamik zwischen einem kleinen Mann und einem großen Mann. Du hattest diese Sache mit dem Bein von Rusev und zugleich auch mit dem Rücken von dem AJ Styles. Diese Energie, die auch ein Rusev mitgebracht hat, dann natürlich noch gewürzt durch die Eingriffe eines Aiden English. Mich hat dieser Kampf wirklich abgeholt und da habe ich das erste Mal gesagt, so, das war ein starkes Ding. Wie war das bei dir?
Ja, sehe ich genauso. Also, es war auch ein gutes Rusev-Match, was wir jetzt ja irgendwie schon lange nicht mehr hatten, wo du so sagst, so, ach, daran erinnere ich mich mir gerne zurück. Das hat da Spaß gemacht, das war schlüssig. Auch die Art, wie ein AJ Styles gekämpft hat, also dieses, ich nehme dem Gegner seine stärkste Waffe irgendwie weg, ich nehme dem Gegner die Möglichkeit weg, seinen Finisher einzusetzen. Das war echt gut. Ich meine, AJ, also der macht halt im Schlaf gute Matches, das war jetzt natürlich nichts Überragendes, wo du sagst, so, oh, geil, darüber denke ich noch in 10 Jahren nach oder sowas. Aber es war mehr als solide, es hat Spaß gemacht. Ich sehe halt einen AJ gerne, ich finde es schön, dass ein Rusev seine Chance bekommen hat. Ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen die Angst, dass das jetzt auch das höchste der Gefühle für Rusev war und dass er jetzt wieder so ein bisschen die Karte runterpurzelt. Wir werden sehen. Aber so, wenn du jetzt einfach so das Match nimmst, für sich allein gestellt, super unterhaltsam.
Ja, ich mochte auch gerade diese Szene, wo dann wirklich Rusev quasi soweit war, um AJ Styles in Accolade zu nehmen. Und wo er es dann probiert hat und er dann eben gemerkt hat, ah nein, mein Knie oder mein Bein ist zu hart bearbeitet worden nach dem Calf Crusher und nach den ganzen Kicks und so und er kann es nicht mehr halten und das hat dann eben letztlich dafür gesorgt, dass AJ Styles die Aktion dann eben auch wieder aufbrechen kann, dass er nicht aufgeben musste. Also wenn ich eine Sache bemängeln müsste in diesem Kampf, dann war es das Finish mit diesem Turnbuckle-Pad, was da abgenommen worden ist, weil AJ Styles einfach da, das muss man auch mal zugestehen, eine Sekunde die Übersicht verloren.
Weil er in der falschen Ringecke war erst, ne?
Ja. Genau, er ist erst in die falsche Ringecke gelaufen und ist dann quasi so in der Bewegung einmal rübergerannt. Das wirkte natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig.
Aber das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte. Aber das sah auch so aus, dass du sagst, okay, das macht irgendwie Sinn. Also ich finde, er hat das so verkauft, dass du ihm nicht angemerkt hast, dass er gerade in die falsche Ecke gelaufen ist.
Das stimmt, ja.
Weil, also klar, du weißt, okay, klar, die müssen jetzt dahin für den Spot, aber das war jetzt nicht so, dass ein AJ geguckt hat, oh, warte mal, hier bin ich ja falsch, ich gehe mal kurz wieder weiter. Das war dann noch gut versteckt. Aber ja, kann ich nachvollziehen.
Ich sage auch nur eine kleine Kritik. Ansonsten fand ich diesen Kampf wirklich sehr gut. Also nicht auf allerhöchstem Shawn Michaels Undertaker-Niveau oder sonst irgendwas, aber schon für das, was es war, und da will ich jetzt auch gar nicht Rusev zu nahe treten, aber Rusev ist jetzt auch kein Wrestler, der die ganz, ganz großen Matches abliefert. Sonst, das ist ein guter Big Man und so, aber ist jetzt keiner, der die Klassiker abliefert. Und das hier hat eben funktioniert, eben auch, weil diese Dynamik zwischen den beiden Figuren gut funktioniert hat. Spannendes Match, gut aufgebautes Match mit einer klaren Geschichte, hat mir Spaß gemacht und war für mich das Match des Abends. So, das war überraschend, weil ich habe eigentlich gedacht, dass es der nächste Kampf hätte werden sollen. Das Ironman-Match um die WWE IC Championship zwischen dem Champion Dolph Ziggler, begleitet von Drew McIntyre, gegen den Herausforderer Seth Rollins. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die beiden hier oder die drei hier die Hütte abreißen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, bevor ich jetzt hier anfange loszupoltern, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Die drei haben die Hütte einfach abgerissen. Aber so, tut mir jetzt leid wirklich, aber in der Crowd waren einfach nur Hurensöhne. Also, was war das für eine dumme Scheiße? Ich fand das Match richtig, richtig geil. Ich fand, das war eins der besten Ironman-Matches, die ich gesehen habe. Das war schön mit diesem 2-0 und dann dieser smarte Move mit dem DQ und dann kriegt er nochmal Rollins das 3-0. Auch wenn ich irgendwie gedacht hätte, okay, der greift den einmal an, dann gibt's einen Punkt, dann greift er nochmal an, gibt's einen vierten Punkt, aber hey, meine Güte, okay, so be it. Aber das war super geil, das Match. Und ich muss auch sagen, das Gute war auch erst, dass wir das halt meinem Kollegen über den Fernseher geguckt haben. Und wenn du das über den Fernseher guckst, ist nochmal anders, finde ich, als, weil ich gucke normalerweise immer über Kopfhörer und hörst du die Crowd besser. Dadurch, dass wir aber über den Fernseher geguckt haben, habe ich diesen Count von denen erst nicht wahrgenommen. Ich muss auch wirklich sagen, so bei den ersten zwei Mal, okay, war lustig. Ne? So klar kann man machen, warum nicht, okay. Aber danach, also, die haben das ja nur noch gemacht. So, und du hast einfach gemerkt, dass es auch irgendwann ein Rollins und ein Ziggler nur abgefuckt hat. Ich dachte so, okay, wir haben hier ein Match, ne? So, diese ganzen Wichser sagen immer, oh ja, wir haben hier nur Bobby Lashley und Roman Reigns im Main Event. Oh, voll scheiße. Und dann kriegen wir diesen geilen IC-Belt, diesen Workhorse-Title ins Main Event gepackt. 30 Minuten Iron Man Match zwischen Ziggler und Rollins, was einfach Wrestling par excellence ist, dankeschön. Aber diese Leute, die da im Publikum sitzen und sagen so, oh klar, hör mal, ich habe ein gutes Match, mach ich einfach einen Countdown, weil ich einfach scheiße bin, weil ich in meinem Leben nichts habe. So, warum hijacke ich denn eine Show oder ein Match bei so einem Match, wo du dich einfach freuen solltest, dass du nicht wieder Bobby Lashley Roman Reigns bekommst, weißt du? So, weil du dann nicht mal in dein scheiß Internet schreiben kannst, oh, das war ja mal wieder nichts, WWE, schon wieder Roman Reigns im Main Event. Nein, so, du kriegst das geilste Ding, weißt du? Komplett Workhouse, mit einem geilen Ablauf, wo du sagst, okay, krass, 1-0, Bums, 2-0, was dir auch einfach Sinn gemacht hat, und dann machst du nur so einen Wix-Countdown, also scheiße ist das.
Ja, also die Zuschauerreaktionen waren hier wirklich unter aller Sau, also dieses Mitzählen und Runterzählen jeder Minute, so gefühlt zumindest, inklusive dem Map, wie beim Royal Rumble. Ich verstehe nicht, was die Leute da bewegt hat. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und auch, dass dann WWE hat ja dann wohl
die Uhr weggenommen.
Drei Viertel der Strecke die Uhr weggenommen. Aber sorry, also ich meine, wie sehr kannst du denn dein eigenes Geld, was du in ein Ticket investiert hast, noch in Sand setzen, anstatt dass du dich auf einen Kampf einlässt, lieber irgendwie eine blöde Uhr runterzuziehen?
Also, das war ja nicht mal ein Scheißmatch. Das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie wieder Roman Reigns gegen Samoa Joe. Worauf die Leute einfach keinen Bock hatten, weil es dann irgendwie unverdient Main Event war. Sondern du hattest wirklich, also ohne Spaß, wäre das hier die Crowd, wäre das wirklich Anwärter für mich persönlich auf ein Match des Jahres, weil ich hatte da richtig Bock drauf. Ich fand das super gelöst, auch die Sache mit dem Drew McIntyre und sowas. Das war einfach stark, auch mit Curbstomp und sowas. Das hatte so viel Abwechslung und auch mal Falls, wo du sagst, ah, okay, der kommt da eh raus und dann geht der voll doch durch. Und dann wie auch ein Ziggler bums, bums, bums aufholt. So, das war ja einfach schlau, das war gut gebuckt und dann machst du es kaputt und fuckst die Leute ab, die im Ring sind. Also, weil du nur so einfach im Kopf bist, dass du nur diesen Countdown hinbekommst, so, dann chant doch Burn It Down, chant doch irgendwas anderes, wenn es darum geht, irgendwie Lautstärke zu machen. Aber doch nicht so eine Scheiße, mich hat das so unfassbar aufgeregt und ich weiß auch schon, dass ich das gleich, wenn ich jetzt nochmal mit Kopfhörern gucke, mich noch mehr darüber aufregen werde. Also, weil, so, dann wird einmal auf die Fans gehört, die immer sagen, wir wollen nicht immer das gleiche Main Event. Wir wollen mal irgendwie Leute, die es verdient haben, im Main Event zu stehen. Und dann hast du wirklich Dolph Ziggler und Seth Rollins. Also, dann sag mir doch mal bitte, was jetzt der WWE sagt. Klar, wir hören am besten häufiger auf die Fans. Hat sich ja super gelohnt. Also,
ja.
Das fuckt mich so unfassbar ab.
Ich kann das vollkommen, vollkommen nachvollziehen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich den Kampf an sich nicht gut fand. Also, der war nicht schlecht, aber der war auch nicht so gut, wie er hätte sein können.
Ja, aber ich glaube, das lag aber auch daran, dass du irgendwann gemerkt, also du hast wirklich irgendwann gemerkt, okay, die beiden sind gerade krass genervt.
Das weiß ich nicht. Aber mein Problem war, dass ich finde, dass dieser Kampf eine ganz harte Mittelphase gehabt hat, wo das irgendwie nicht gepasst hat zwischen den beiden. Ich fand, die letzten 10 Minuten fand ich gut. Die 10 Minuten, also die 20. bis 10. Minute fand ich ziemlich grauenhaft. Und dann den Anfang fand ich okay, aber das war für mich kein gut gelöstes Iron Man Match. Ich fand auch die Anzahl der Falls viel zu viel, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, 9 Falls in 30 Minuten ist für meine Begriffe einfach ein bisschen zu viel. Ich fand, das war dadurch ein bisschen überladen einfach. Und man hat da eben versucht, so auf Teufel komm raus etwas Besonderes rauszumachen. Auch diese Geschichte mit Drew McIntyre, das hat für mich auch so in Maßen funktioniert, aber letztlich hat dieser Kampf nicht so geklickt für mich, wie ich mir das erwartet hätte. Also es ist immer eine große Herausforderung, so ein halbstündiges Match zusammenzustellen, aber im Endeffekt hattest du, war die ersten 10 Minuten geprägt durch 3 Falls, also beziehungsweise erstmal durch 2 Falls gegen Dolph Ziggler, was schon mal relativ viel ist innerhalb von 7 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Dann der Eingriff, den fand ich wiederum okay. Ich finde, das kann man so machen, auch allein um Drew McIntyre als diese große Bedrohung dazustehen. Und dann hast du eben diese 3 Falls für Dolph Ziggler, die ja dann relativ schnell aufeinander folgend kamen. Und die waren ja auch dann relativ sagen wir mal, ja, telegrafiert, um mit diesen schönen alten Begriffen mal zu verwenden. Und dazwischen, zwischen der heißen Schlussphase und diesem 3:3 oder 4:3, da war für mich, da fehlte ein bisschen was. Da fehlte irgendwas, was das richtig zusammengehalten hat und was diese Spannung aufrechterhalten kann. Und letztlich war es dann nur so, dass du wirklich dann ab dieser 27. Minute, wo es dann auf den Schlusssprint zukam, da war für mich der Punkt, da wo ich sagte, jetzt ist es richtig geil und jetzt ist es spannend. Aber auch dann nicht so 100%, weil dann eben diese Aktion gekommen ist, dass quasi Dolph Ziggler in der letzten Minute ja eigentlich am Drücker gewesen ist. Klar, dann noch mal den Blackout kassiert hat, aber trotzdem, ach, ich weiß nicht, irgendwas hat da für mich nicht innerhalb des Matchgefüges gepasst. Und dadurch, in Kombination wahrscheinlich auch mit dieser Zuschauerreaktion, war das für mich ein Kampf, der war in Ordnung, aber das wird kein Kampf sein, das sage ich ganz ehrlich, den ich mir noch mal anschaue. Und ich sag's dir auch ganz ehrlich, das ist kein Standout-Ironman-Match, in keiner Art und Weise. Das war ein solides Match, aber es war kein herausragendes Ironman-Match in irgendeiner Art und Weise.
Na, also was ich, also das, was du kritisiert hast, ist das, was ich daran so gut fand, dass es eben doch mehrere Falls gab, weil das hat halt so ein bisschen diesen Überraschungsfaktor gezeigt. Ich meine, wie viele Ironman-Matches hatten wir, wo dann so gesagt ist, okay, du hast jetzt eben diese Entscheidung in den letzten 10 Sekunden. Und davor hast du eigentlich 30 Minuten lang, wir machen jetzt mal ein bisschen irgendwas, und dann machst du mal einen Move, dann mache ich mal einen Move. Und hier hattest du eben schon dieses, da ist schon in dem Match was passiert. Und das ist ein Problem, was ich bei Iron Man Matches habe, wo ich mir so denke, okay, warum gucke ich die ersten 25 Minuten, weil da passiert ja eh nichts.
Ja, aber die Geschichte bestand doch eigentlich hier nur daraus, dass du diesen Eingriff hast. Das ist doch das Einzige. Ansonsten haben die keine Geschichte innerhalb dieses Ironman-Matches erzählt. Und eigentlich ist es gerade diese Länge des Ironman-Matches dazu gemacht, dass du innerhalb dieses Matchgefüges noch zusätzliche Untergeschichten erzählst. Und eigentlich die gesamte Geschichte hier basierte auf Drew McIntyre.
Ja, geht. Also gerade so, was den Anfang anging, da fand ich halt jetzt das mit diesem wirklichen Wrestling, also diesem Ring, sehr schön eingebunden, weil du ja auch so Ringanfänger hattest. Also weiß ich nicht. Ich fand das wirklich unfassbar stark, das Match. Und, ja, also für mich lag es an der Crowd, das hat das dann für mich kaputt gemacht. Ich meine, ich kann das verstehen, klar, du hattest dann wirklich so, gerade in dieser 10 bis 20, hattest du viele Rest-Holds und hier und da und sowas. Ja, kann ich
nachvollziehen. Das kann ich übrigens nachvollziehen. Das kann ich so innerhalb der Geschichte noch nachvollziehen, dass dann ein Dolph Ziggler sozusagen auf Zeit
spielt. Ja, ich habe auch so gedacht, jetzt einfach so WM. Jetzt 18 Minuten, jetzt einfach nur 18 Minuten Rest-Hold, dann ist vorbei.
Ja, nee, das konnte ich auch nachvollziehen, aber trotzdem, es fehlte mir irgendwas innerhalb dieses Matches. Also irgendwie da fehlte mir irgendwie ein gewisser Zusammenhang. Und der Zusammenhang wurde letztlich immer nur durch Drew McIntyre hergestellt. Und diese Dramatik wurde nur durch Drew McIntyre hergestellt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und ich fand es dann auch merkwürdig, als dann ja Kurt Angle reingekommen ist, als das Match dann eben 4-4 ausgegangen ist, kommt Kurt Angle rein, sagt, so, der Kampf geht jetzt nochmal weiter. Und plötzlich greift Drew McIntyre wieder ein, was mich auch nervt, weil das degradiert diesen Kampf letztlich auch dahingehend, dass es eigentlich nur eine Weiterführung für irgendwas ist. Weil letztlich bedeutet das ja, dass jetzt dann Seth Rollins sagen kann, hör mal, ich bin ja der gute Junge, ich bin ja betrogen worden und ich will einen Rematch. Und dann kommt Drew McIntyre in den Shark Cage oder so.
Was aber auch heißen kann, was ich stark glaube, dass irgendwann dazu führt, dass ein Drew McIntyre sagt zu Ziggler, ey Kollege, pass mal auf, du gewinnst eigentlich nur durch mich. Also warum bin ich nicht Champion? Warum bist du ja, Champion?
Das ist natürlich dann der nächste Schritt.
Und warum ist Dolph Ziggler so unfassbar orange? Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle.
Der ist hier zum Spray-Tan gegangen, daran
liegt ja, aber das. Heftig. Also.
Ja, und dafür hat auch Evil hinten auf dem Po stehen, übrigens.
Einfach so ein weißer
Kopf und oranger Körper. Mich hat dieser, das haben ja Amerikaner durchaus mal so an sich, so, das macht der Präsident ja vor. Mich hat der Kampf hier nicht 100% abgeholt. Also, das lag sicher auch am Publikum, aber auch so, ich finde, da haben wir bedeutend bessere IC-Title-Matches gesehen, die vielleicht dann nicht an die halbe Stunde gegangen sind, aber dann doch an die 20 Minuten oder so. Also, weiß ich nicht, für mich war das hier zu viel Overbooking und zu viel Geschichte und zu wenig Fokus auf das, was im Ring passiert. Und natürlich dann auch noch ziemlich beschissene Fans.
Das stimmt. Aber weiß nicht, vielleicht war es bei mir auch so ein bisschen trotzig, dass ich gesagt habe, okay, ich will es jetzt besser finden, als es ist, weil ich die Crowd so hasse. Also kann ja auch sein, dass dann einfach so trotz ist, so, nee, ich finde es jetzt aber trotzdem besser. Kann sein, dass ich es nachher, wenn ich es dann nochmal sehe und dann weiß, was mich erwartet, dass ich das dann nochmal unter ganz anderen Gesichtspunkten schaue, das Match. Und sage, ah, okay, vielleicht war es doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und also gut war sie auf jeden Fall, aber vielleicht war es doch nicht so heftig, wie ich es gelobt habe. Aber ja, ich bin gespannt und ich hasse ab heute Pittsburgh.
Ja, das war echt furchtbar. Und ich habe selten erlebt, dass, wie du gesagt hast, das war eigentlich ein Kampf, wo wir alle gesagt haben oder wo gerade die Wrestling-Fans gesagt haben, so, ja, wir wollen endlich mal IC-Title sehen, wir wollen die, wie du es gesagt hast, die Workhorses mal im Main-Event sehen. Und dann haben wir das und die Leute boykottieren das Ding komplett. Ich verstehe es, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann auch solche Zuschauerreaktionen im Allgemeinen nicht nachvollziehen. Ich habe mich ja auch schon über die Raw After Mania Crowd schon diverse Male ausgekotzt. Und ich fand das grauenhaft. Und das wäre fast für mich ein Grund gewesen, den Main Event auszuschalten, weil das so nervig war. Ich fand es genau einmal lustig. Einmal fand ich das lustig,
ja, und dann genau, ist wirklich. Es
auch gut.
Ja, und das war so, ah, okay, ha, cool. Und dann ist aber auch in Ordnung. Aber nee, wir machen es einfach 30 Mal. Cool, danke.
Ja. Ja, ne, und damit machst du einfach auch den Leuten den kompletten Event kaputt. Also, sowas macht man einfach nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich schlussfolgere ich daraus richtig, dass du den Main Event als bestes Match des Abends hervorheben möchtest?
Ja. Guck einfach auf stumm, so lass nebenbei Musik laufen oder so.
Ja, also für mich war es dann tatsächlich AJ Styles gegen Rusev, was mir da am besten gefallen hat. Wie würde hier dein Fazit lauten zu Extreme Rules?
Oh, das ist schwierig. Also weil genau kurz bevor wir aufgenommen haben, hat mir der Tobi noch geschrieben, lohnt sich das zu gucken. Und ich weiß auch, dass David das geschrieben hat. Von daher würde mich auch gleich mal interessieren, was du David geschrieben hast. Weil ich habe Tobi geschrieben, ganz ehrlich, guck Shinsuke gegen Jeff Hardy, guck noch Kevin Owens gegen Braun Strowman, AJ gegen Rusev und Ziggler gegen Seth. Und den Rest kannst du eigentlich weglassen.
Ja, meine Antwort ging in eine ähnliche Richtung. Ich habe nicht gesagt, guck Shinsuke gegen Jeff Hardy, sondern ich habe halt gesagt,
ne? Für die 6 Sekunden.
Ja, genau. Also das war eben auch da wieder, das habe ich, glaube ich, auch schon in der Preview gesagt, ich finde, dass weniger ist mehr. Dieser Event wäre besser gewesen, wenn er weniger Matches gehabt hätte. Da waren viele Sachen drauf, die hätte ich auch in einer normalen Raw-Ausgabe gut gefunden. Hätte. Ich fand ihn jetzt nicht so katastrophal schlecht, das war jetzt kein Backlash oder so. Aber das war auch jetzt kein Event, den ich jetzt jemanden empfehlen würde, wenn der zum ersten Mal Wrestling schauen würde. Also wie gesagt, ich fand Rusev gegen AJ fand ich cool. Ich fand, dass man mit Kevin Owens gegen Braun einiges richtig gemacht hat. Und ja, und dann ein paar Sachen, die noch unterhaltsam waren. Aber da war jetzt nicht so viel dabei, dass ich hier eine absolute Empfehlung aussprechen würde. Für mich war das, naja, solider Durchschnitt, wahrscheinlich schon ein bisschen zu nett. Ich sag mal, Durchschnitt. Bisschen, also manchmal auch unterer Durchschnitt. Also da gerade die Damen-Matches fand ich katastrophal beide. Und ich finde es schade, dass man aus der Damen-Division da nicht mehr rausholt. Ne? Andererseits waren dann auch wiederum, wie gesagt, ich fand AJ Rusev fand ich gut. Also ich sag mal Durchschnitt war es für mich.
Ja, ich finde aber Durchschnitt sagt es also fast wirklich sehr gut zusammen.
Ja, deswegen gibt es auch von mir auf unserer Bananenskala von 1 bis 8 Bananen gebe ich dem auch eine 4,5. Oder eine 4,3 Viertel.
Einfach nur noch mehr teilen. So. Ja. Ach, ich würde schon sagen, eine gute 5. Eine gute 5 von 8.
Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich Backlash gegeben habe. Ich hoffe, ich habe Backlash irgendwie eine 3 gegeben oder sonst irgendwas. Also das war es auf jeden Fall besser. Das kann man sich angucken, aber da war eben auch viel Leerlauf einfach drin. Das muss man einfach so sagen. Das war nicht, man muss. Also auch da wieder, ne? Das muss keine 5-Stunden-Show sein, was die da gezeigt haben. Das ist einfach zu viel und dadurch bist du dann auch irgendwann einfach so, ne? Und dafür war das alles nicht kompakt genug und nicht knackig genug. Und klar war da auch hier und da Geschichte und so drin, aber irgendwie fehlt mir dann auch so der Payoff im Ring. Und ich habe gehofft, dass das durch das Iron Man Match kommt. Und der kam aber nicht und dadurch bin ich wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen enttäuschter aus dem Event rausgegangen, als ich das vielleicht bei AJ gegen Rusev gewesen wäre, wo ich dann gesagt habe, oh, der war eigentlich ganz geil. Aber dadurch, dass bei mir der Main Event dann auch nicht gezündet hat so richtig, ist es schwierig. Deswegen war das für mich Durchschnitt bis unterer Durchschnitt. Schwierige Geschichte auf jeden Fall. Ja, Kai, du kannst ja dann auch mal berichten, wie die Reaktionen dann beim zweiten Mal schauen waren. Ich werde mir das nicht noch mal anschauen. Ich werde zum New Japan G1 Climax überwechseln heute Abend und werde mir da ein bisschen was reinziehen. Um da auch ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ich bin gespannt, was du dann beim zweiten Mal anschauen sagst und ob du dann noch immer die armen Zuschauer mit diversen Schimpfworten bedenkst.
Ich hasse einfach Pittsburgh, ne? Ich hasse einfach Pittsburgh. Also wirklich, also. Und ganz, ich glaube auch wirklich nicht, dass jetzt jemand sagt so, oh, da hat der Kai bei Schimpfwörter gesagt, weil ich glaube, die Leute fühlen das. Ich glaube, die Leute fühlen das. Und ich weiß auch, dass du das auch fühlst, nur du würdest das netter sagen.
Das ist richtig. Ich fand es halt auch total kacke. So. Und jeder Wrestling-Fan mit ein bisschen Liebe fürs Wrestling wird das genauso sehen, glaube ich.
Ich hoffe, die Steelers verlieren alles.
Naja, wie dem auch sei. Wir sind durch mit der Review zu WWE Extreme Rules. Liebe Leute da draußen, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das hier gerne hört, was wir machen, schaut gerne auf Patreon oder auf Steady vorbei. Die entsprechenden Links dazu findet ihr auf headlock.de. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen@headlock.de oder per Facebook, per Twitter, per Instagram natürlich auch oder per, was haben wir noch? Was habe ich vergessen? YouTube, unter das Video einfach, genau. Und ja, lieber Kai, du bist ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, dann beim 2-Jahres-Fazit zum Roster-Split. Ich glaube, das wird auch nicht so mega positiv ausfallen, auch wenn der Shaggy dann auch dabei ist. Ich bin gespannt.
Na, mal gucken. Wir haben immerhin Dimmis.
Das stimmt. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Extreme Rules. Ich habe halt da auch schon die ersten Beiträge zu gepostet. Und ansonsten hören wir uns dann zum Wochenende wieder. Dann ist ja auch WM-frei. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viel Fußball gucken, sondern können uns jetzt alle wieder voll und ganz auf Wrestling konzentrieren. Ne? Und damit sage ich, wir sind Headlock, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.